Zunächst einmal Dankeschön dafür, dass ich das heute hier einfach mal so ausprobieren darf. Das ist für mich das erste Mal, es ist ja schon angeklungen und ich bin selber gespannt, wie es laufen wird. Das Herz hier vorne ist eigentlich auch schon ein guter Einstieg. Es geht um eine Geschichte, in der es durchaus letztendlich auch ums Herzen geht. Eine den meisten von uns sicherlich wohl bekannte Geschichte. Ich lese sie vor, sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 17 bis 26. Wer es mitlesen möchte, Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Ich lese sie aus der Hoffnung für alle. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Schriftgelehrte. Sie waren aus ganz Galiläa, aus Judäa und aus Jerusalem gekommen. In der Kraft Gottes heilte Jesus die Kranken. In einer anderen Übersetzung heißt es, und Gott gab Jesus die Kraft zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, sich durch die Menge zu drängen und den Kranken zu Jesus zu bringen. Aber das war unmöglich. Die vielen Menschen ließen sie nicht durch. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach, deckten die Ziegel ab und ließen den Mann auf seiner Trage durch die Öffnung zu Jesus hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Glaube an ihn war, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein, entrüsteten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, was habt ihr da für Gedanken? Oder woanders heißt es auch, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder steh auf, du bist geheilt? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Alle sahen, wie der Mann aufstand, seine Trage nahm, nach Hause ging und dabei Gott dankte. Voller Entsetzen sahen ihm die Leute nach. Doch dann riefen sie begeistert, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Und alle lobten Gott. Diese Geschichte ist in der Tat ein Klassiker. Ich denke, sie ist wohl bekannt, auch gerade aus Kindergottesdienstzeiten. Wir erinnern uns vielleicht so an das eine oder andere Ausmalbild mit Leuten auf dem Dach, die dann den Kranken hinunterlassen. Und dieser wird geheilt von Jesus. Es gibt nebenbei so ein bisschen den obligatorischen Zoff mit den Pharisäern, soweit so bekannt. Aber ich möchte uns heute Morgen ermutigen, einfach mal neue Aspekte dieser Geschichte aufzudecken. Jesus lehrt. Nun, das tat er häufiger, aber in den drei Evangelien, in denen diese Geschichte vorkommt, steht diese Geschichte relativ am Anfang. Das bedeutet, Jesus ist noch relativ frisch im Dienst. Er hat hier und da schon ein paar Wunder gemacht, er hat schon Wunder vollbracht und das ruft die Pharisäer auf den Plan. Die sind aus ganz Galiläa, aus Judäa und sogar aus Jerusalem gekommen. Ein Fußmarsch von vielleicht circa 80 bis 100 Kilometern, das macht man nicht an einem Tag, auch mit einem Pferd nicht. Wir dürfen annehmen, dass diese Geschichte sich im galiläischen Raum abspielt, vielleicht sogar in Kapernaum. Und durch die Wunder, die Jesus getan hat, in dieser kurzen Vorzeit schon, im Vorwirken, dürfen wir annehmen, er ist bekannt geworden wie ein bunter Hund. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sitzen jetzt nun dort und sind ganz gespannt. Sie sind neugierig geworden. Sie wollen schauen, was das da eigentlich für ein Prediger ist. Taugt das was, was ihr da redet? Oder ist das hohles Zeugs? Sie wissen es nicht. Unausgesprochen unterziehen sie Jesus einer Prüfung. Für mich ist das heute auch eine Art Prüfung. Benny und Uli sitzen hier. So, aber wer wie die Pharisäer und Schriftgelehrten vielleicht nicht die Weisheit, aber wohl das Gesetz mit Löffeln gefressen hat, der beansprucht für sich auch ein gewisses Urteilsvermögen über so einen vermeintlichen Laienprediger. Also, die erste Pro-Christ-Veranstaltung findet statt oder für die Jüngeren von euch das erste Praise Camp. Die Hütte ist proppenvoll, soweit zur Ausgangssituation. Wir lesen, Gott gab Jesus die Kraft zu heilen. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht normal? War Jesus nicht immer in der Lage zu heilen? War das nicht obligatorisch? Nein. In Markus 6 zum Beispiel lesen wir, dass Unglaube, Misstrauen und Ablehnung Jesus daran hinderten, Wunder zu tun, zu heilen. Beziehungsweise er konnte das nur in sehr geringem Umfang machen. Unglaube, Misstrauen, Ablehnung sind sozusagen Wirkschranken, Barrieren für den Heiligen Geist, für den Geist Gottes zu heilen, zu handeln, in unser Leben hineinzutreten. Und diese Geschichte setzt an diesem Punkt einen schönen Kontrapunkt, denn wir lesen von Menschen, die im Vertrauen zu Jesus kommen. Vers 18, jetzt kommen die Männer mit diesem Gelähmten zu Jesus. Und wenn man sich die Situation eines Gelähmten in der damaligen Zeit so ein bisschen vergegenwärtigt, er war ja komplett von ihnen abhängig, zu 100%. Für die geringsten Alltagssituationen war er auf ihre Hilfe angewiesen. Blind sein war auch nicht toll, aber die konnten sich ja noch von A nach B bewegen. Der Mann nicht. Auch wenn er was zu essen haben wollte, es musste ihm immer gebracht werden. In Deutschland, das wäre Pflegestufe 3. Ich weiß nicht, ob welches Pflegesystem ihr in der Schweiz habt, aber 100%ige Abhängigkeit. Und in dem Zusammenhang kam mir die nächste Frage. Gerade in Bezug auf die Träger, die Männer und den Gelähmten. Wie lange ist das wohl schon so gegangen? Wie lange haben sie sich schon um ihn gekümmert? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Träger irgendwie auch die Luft raus war, dass sie gesagt haben, so, oh meine Güte, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mich um diesen Menschen zu kümmern. Und vor dem Hintergrund wird es jetzt interessant, dass sie möglicherweise genervt und müde waren von diesem Dienst und jetzt von diesem Jesus hören, der angefangen hat, halb Galiläa zu heilen. Und sie hören von ihm und sagen, da müssen wir hin, das ist unsere letzte Chance. Wenn wir das nicht machen, dann ist der Zug abgefahren oder wir können das den Rest unseres Lebens machen oder den Rest seines Lebens. Worauf will ich hinaus an diesem Punkt? Ich möchte auf unsere Motivation hinaus. Unsere Motivation, warum wir andere Menschen zu Jesus bringen, sie begleiten. Geht es um unsere Interessen oder geht es wirklich um die Interessen des anderen, des Hilfsbedürftigen? Sehen wir unsere Bedürfnisse oder sehen wir die Bedürfnisse des anderen? Fühlen wir uns vielleicht toll? Hey, ich bin heute ein toller Christ gewesen, ich habe wieder jemanden zu Jesus gebracht. Andersherum aus der Sicht des Gelähmten. Halte ich es aus, dass andere Menschen mich zu Jesus bringen, mich im Gebet begleiten? Will ich das? Will ich das annehmen? Kann ich Hilfe annehmen? Will ich überhaupt gesund werden? Die Frage mag absurd klingen, aber so absurd ist sie gar nicht, wie wir nachher noch sehen werden. Also, die Männer sind voller Hoffnung. Und ist ja klar, haben Schwerstbehinderten dabei. Die kommen jetzt zu dem vollen Haus dahin und was macht man? Ja, logisch, ne? Wenn hier einer mit dem Rollstuhl reinkäme, dann macht man Platz, erste Reihe, man rückt schon mal zur Seite. Nein, nichts dergleichen passiert. Denen scheint das vollkommen egal zu sein. Nach dem Motto, ihr habt einen Schwerstbehinderten dabei, toll für euch, Pech für ihn. Glaubt ihr, seid die Einzigen? Seht zu, wie ihr fertig werdet. Keiner macht Platz. Und spätestens hier wird es jetzt interessant. Ich sage ganz ehrlich, ich habe mal versucht, mich in die Situation eines der Träger zu versetzen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich schon von Weitem diese Menschentraube, diese Menschenmenge im Haus gesehen hätte, hätte ich gesagt, so, Leute, das können wir knicken. Da kommen wir nicht rein. Zu Jesus durchdringen? Vergiss es. Wenn ich nicht nur so gedacht hätte, ich hätte sogar auf die anderen eingeredet und hätte gesagt, so, passt nicht. Und selbst wenn wir gewartet hätten, bis Jesus aus dem Haus irgendwann wieder rauskommt, wir sind mit ihm ja viel unmobiler. Ja, die Menschenmenge wird ja nicht weniger, die sind ja wie so eine Traube, scharen sie sich um ihn herum. Nicht so die Männer. Mm-mm. Haus voll? Egal. Den steigen wir jetzt aufs Dach, die werden schon sehen, was sie haben. Holt schon mal die Hilti raus. Nein, sie brauchen natürlich keinen Bohrhammer. Wir schauen uns gerade mal so ein Haus an, wie es damals in der Zeit üblicherweise ausgesehen hat. So ungefähr sah damals ein Alltagshaus zur jüdischen Zeit aus. Und wir dürfen vermuten, dass es wahrscheinlich gar nicht so ein normales Haus gewesen sein kann. Wahrscheinlich. Und ich habe mich gefragt, wie sind die eigentlich aufs Dach drauf gekommen? Warum kann es wahrscheinlich kein normales Haus gewesen sein? Denn in dieser Darstellung, das Haus wäre viel zu klein gewesen, um die nach dem Bibeltext zu vermutende Anzahl an Besuchern zu fassen. Außerdem haben wir gelesen, sie deckten Ziegel ab. So ein Haus hatte eine Lehmdecke. Da ist von Ziegeln keine Rede. Ich habe mich auch gefragt, woher wussten sie, wo sie die Stelle im Dach aufdecken müssen, um den Gelähmten direkt vor Jesus runterzulassen. Die hätten ja theoretisch auch 5 Meter daneben liegen können. Dann hätte der Gelähmte da unten erstmal wieder weitergetragen werden müssen. Nee, aber direkt vor Jesus Füße. Woher wussten die das? Ich vermute, oder die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine Synagoge gehandelt haben könnte. Nächstes Bild bitte. Das ist die Rekonstruktion der Synagoge, wie sie vermutlich in Kapernaum gestanden haben mag. Und man kann erkennen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Ziegel da oben auf dem Dach handelt. Und worauf will ich an diesem Punkt eigentlich hinaus? Ich finde es erstaunlich. Wenn wir mal annehmen, dass es sich um die Synagoge gehandelt haben könnte, wie sind die darauf gekommen? Sie haben keine Mühe gescheut, den Kranken da hochzuwuchten. Sie mussten spontan Seile und Leitern organisieren. Ich stelle mir außerdem vor, wie es innerhalb der Synagoge allmählich unruhig wird. Das geht da draußen ja nicht lautlos vonstatten. Man kriegt das ja irgendwie mit. Da krabbeln welche auf das Dach hoch. Die decken die Ziegel ab. Staub rieselt runter. Vielleicht sogar ein bisschen auf Jesu Kopf. Das mag alles jetzt ein bisschen weit hergeholt klingen. Aber selbst wenn hier der eine oder andere Aspekt zum Tragen kommt, dann finde ich es umso erstaunlicher, dass die Geschichte den Verlauf nimmt, wie sie ihn nimmt. Wir stellen uns mal vor, hier ist es voll. Wir haben eine tolle Veranstaltung, bald ist Heartbeat. Alle sind da, draußen kommt keiner mehr rein. Und dann kommt da eine Gruppe von Leuten, die wollen unbedingt auch noch rein. Die steigen hier aufs Stammidach und fangen an, da oben das Dach aufzukloppen. Was würden die denn machen? Ja, entschuldige bitte, mal angenommen, das sind eine Synagoge. Ich finde es erstaunlich, dass keiner rausgegangen ist, hat die da runtergepfiffen. So Leute, so geht das nicht. Das war ja nicht irgendein Haus. Ich möchte darauf hinaus, dass es manchmal mühsam und anstrengend sein kann, zu Jesus zu kommen. Nicht, dass er uns absichtlich Steine in den Weg legt. Nein, nein, darum geht es nicht. Sondern ich möchte unsere Motivation hinterfragen. Warum kommen wir zu Jesus? Warum komme ich zu Jesus? Lasse ich mich schnell von einer Menschentraube, von einer Menschenmenge abhalten? Das Wetter ist schlecht, heute gehe ich nicht zum Gottesdienst. Ja. Bete ich regelmäßig für andere Menschen? Bleibe ich da am Ball? Bete ich regelmäßig für ein Anliegen? Das Thema dieser Predigt lautet ja bei Jesus auf dem Operationstisch. Das ist vielleicht ein ungewöhnlicher Titel. Und der eine oder andere wird sich fragen, ja, was hat es jetzt damit auf sich? Wir kommen genau jetzt an dieser Stelle auf den Operationstisch, genau an dieser Stelle der Geschichte. Die Männer sind auf dem Dach und lassen den Gelähmten vermutlich an 4 Seilen hinab an seiner Trage. Er liegt auf dem Rücken, er darf sich nicht bewegen, sonst fällt er runter. Und so wird für den Gelähmten diese Synagoge zu dem Operationssaal. Und ich stelle mir das auch manchmal so vor, ja, mir hilft das, wenn ich sage, okay, ich habe ein Herzensbedürfnis, ich lege mich auf den Tisch, auf den Rücken, ich darf mich nicht bewegen und werde, so wie er passiv hinuntergelassen wurde, werde ich passiv in den Operationssaal hineingeschoben. Nun ist ein Operationssaal nicht unbedingt der Ort, den man freiwillig aufsuchen würde. Da ist ja eine Notwendigkeit da. Aber rein menschlich gesehen ist ein Operationssaal der Ort, an dem hundertprozentiges Vertrauen nach menschlichen Maßstäben herrscht. Hundertprozentiges Vertrauen. Es ist ja nicht so, als wenn ich zum Beispiel mit einer Grippe oder einem anderen Infekt zum Arzt gehe, der verschreibt mir ein Medikament, ich gehe mit dem Rezept zur Apotheke. Am Ende des Tages liegt es immer noch in meiner Entscheidung, nehme ich das Medikament ein oder nicht. Im Operationssaal ist das nicht so. Wenn erstmal die Kanüle für die Anästhesie gelegt ist, dann ist der Zug abgefahren. Ich habe das selber auch mal erlebt. Ja, man soll dann irgendwie bis 20 zählen, ne, und zack, gehen einem die Lichter aus. Man ist den Ärzten vollkommen ausgeliefert. Vollkommen. Und man muss ihnen hundertprozentig vertrauen, dass sie während der OP keinen Quatsch mit einem machen. Es ist unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich, aber letztendlich ausgeschlossen. Und damit sind wir beim Stichwort Vertrauen. Wir müssen vertrauen. Und vor so einer OP, was machen wir da? Wir unterhalten uns mit Freunden, mit Bekannten, Verwandten. Wir holen uns Referenzen ein. Wir unterhalten uns mit dem Arzt. Holen uns vielleicht eine Zweitmeinung ein. fragen, bei wem wird es eine OP machen, wem kannst du denn empfehlen? Wir recherchieren im Internet, wir erkundigen uns über Risiken und Nebenwirkungen. Am Ende des Tages sind wir besser informiert als der Arzt selber. Aber trotzdem müssen wir, wenn wir erstmal auf dem Tisch liegen, müssen wir den Ärzten vertrauen oder den Chirurgen. Und das sind Menschen, denen wir ja ein Mindestmaß an Gutwill unterstellen, ein Mindestmaß an Engagement, dass sie ihren Job vernünftig machen. Und meistens, ich weiß nicht, wie es hier in der Schweiz, im Schweizer Gesundheitswesen ist, aber in Deutschland ist es so, vor einer OP, gerade vor der Narkose, da muss man so einen Wisch unterschreiben, dass man die Ärzte bei bestimmten Risiken und Nebenwirkungen, die nun mal auftreten können, dass man die nicht verklagen kann. Und selbst so einen Wisch müssen wir unterschreiben. Und trotzdem begeben wir uns in die OP. Und an der Stelle stelle ich die Frage in den Raum, warum fällt es uns so schwer, also mir zumindest fällt es schwer, häufig, Gott zu vertrauen. Warum haben wir da so ein Problem mit? Ganz häufig. Der eine oder andere wird sich fragen, wozu dieser OP-Tisch? Ich kann mit diesem Bild nichts anfangen. Mir fehlt nichts. Am Herzen schon mal gar nicht. Nun, ich hoffe, es ist klar geworden, dass ich jetzt nicht von unserem physischen Herzen rede, in dem irgendwelche Klappen und Vorhöfe veranlagt sind oder Aorta, Anschlüsse oder sonst was. Nein, ich rede von unserem Herzen im Sinne der Bibel. Und in diesem Herzen sind unser Wollen, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen verankert. Das ist unser Lebensmotor. Und genau wie beim Auto, da muss ich die Motorhaube aufmachen, um an den Motor heranzukommen, müssen wir uns auch Gott öffnen, damit er an unser Herz herankommt. Oder um beim OP-Bild zu bleiben, nicht immer, aber manchmal muss der Brustkorb geöffnet werden. Diese Vorstellung erscheint jetzt ein bisschen fremd, aber für mich ist das ein Bild, was mir hilft zu sagen, also ausgelieferter kann man einem Arzt, oder in diesem Fall kann man Gott eigentlich nicht sein. Ich habe die Hände, die sind ja auch festgeschnallt, ja, der Brustkorb, absolute Ohnmacht, absolute Ausgeliefertsein. An der Stelle möchte ich uns ermutigen, uns zwei Fragen zu stellen. Will ich überhaupt geheilt werden? Und wenn ja, woran will ich geheilt werden? Dabei ist die Reihenfolge nicht immer eindeutig. Die gehen manchmal auch Hand in Hand. Wir können das nicht immer sauber trennen. Aber was wir können, ist, Gott unsere Einwilligung auszusprechen, geheilt werden zu wollen. Wenn wir das getan haben, dann wird er manchmal dann schon, oder in der Regel wird er seinen Finger auf die entsprechende Wunde legen und sagen, hör mal zu, gerannt da und da ist es nicht in Ordnung. Und manchmal ist es aber auch umgekehrt. Er macht uns auf etwas aufmerksam, was nicht in Ordnung in unserem Leben ist und fragt dann aber, darf ich dich da heilen? Jesus übergeht uns da nicht. Der macht das nicht so nach dem Motto, du Gerrit, bei dir ist das und das nicht in Ordnung. Pass mal auf, ich mach das mal eben. Nein. Jesus wartet so lange, bis wir nicht mehr warten. Er wartet so lange, bis wir nicht mehr warten. Und an dieser Stelle, um auch auf das Herz zurückzukommen, möchte ich gerne die aktuelle Jahreslosung aus Hesekiel 36, Vers 26 in Erinnerung rufen, in der Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch. Ein neues Herz ist ein neuer Lebensmotor. Es ist die Wiedergeburt. Es ist die Befähigung, dass wir in Beziehung zu Gott überhaupt treten können. Manchmal reicht es nicht nur da, so ein bisschen rumzudoktern. Nein, manchmal muss eine Herztransplantation ran. Und das ist eine schwerwiegende Operation. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Nochmals, ich möchte uns motivieren und ermutigen, uns diese beiden Fragen zu stellen, regelmäßig. Will ich geheilt werden? Und wenn ja, woran möchte ich geheilt werden? Diese Verletzung am Herzen, die Krankheiten, das, was in unserem Herzen mitunter vielleicht nicht in Ordnung ist, das können verschiedenste Sachen sein. Häufig das Offensichtlichste sind Kindheitsverletzungen, Jugendverletzungen, die wir damals erfahren haben. Und gerade diese Verletzungen führen ganz häufig dazu, dass in unserem Herzenshaus dunkle, verstaubte, vermüllte Räume entstehen, die wir über den Lauf der Zeit verrammeln, verriegeln, da soll keiner rein. Da will man selber nicht rein. und es kostet uns viel Überwindung, Jesus da reinzulassen. Es können aber auch aktuelle Begebenheiten sein, die zu Missmut und Verbitterung führen. Und es können Denkmuster sein, die sich bei uns manifestiert haben und die die Beziehung zu Gott stark belasten, massiv stören. Jetzt liegt der Gelähmte da, auf dem Rücken, guckt zu Jesus, Jesus guckt ihn an und die Meute drumherum so, was wird jetzt passieren? Vers 20, und als Jesus ihr festes Vertrauen sah, sagte Jesus, Mensch, toll, so eine Aktion habe ich auch noch nie gesehen, hier durch das Dach, ja, ein bisschen wie Mission Impossible, klasse, ich mach dich gesund, geh nach Hause. Nein, er kommt nicht der offensichtlichen Erwartungshaltung des Menschen nach, sondern er vergibt zunächst erstmal die Schuld. Und damit tut er eigentlich zwei Dinge. Erstmal, er untermauert damit seine Identität Gottes, sein Sohn Gottes Dasein. Und zweitens, er sieht das Herz, er sieht den Lebensmotor dieses Gelähmten. Natürlich kannte er die Motivation der Träger, also der Männer, die den Gelähmten hinabgelassen haben. Er kannte die Motivation, die sind ja jetzt nicht in erster Linie wegen der Sündenvergebung gekommen, sondern sie sind gekommen, weil sie den Gelähmten geheilt sehen wollen, dass sie die Heilung sehen wollten. Aber an dieser Stelle dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus unsere wahren Bedürfnisse im Blick hat. Er sieht unser Herz, er kennt es besser und er weiß ganz genau, was zuerst dran ist. Er bestimmt den Verlauf der Operation. Behandlung, etwas wegschneiden, operieren. Wenn wir in einer OP auf dem Operationstisch liegen, dann sagen wir dem Chirurgen ja auch nicht, hör mal zu, jetzt musst du da aufschneiden, dann machst du die Naht, dann legst du den Schlauch, machen wir ja auch nicht. Der hat da seine CT-Bilder, seine Röntgenbilder, was auch immer hängen, der weiß schon Bescheid. Er ist der Profi. Und Jesus macht Schritt für Schritt. Manchmal geht er unverzüglich an das eigentliche Problem heran, ja, aber manchmal dauert das seine Zeit. Und das ist schwer, weil Zeit in der Regel damit verbunden ist, dass man lernen muss, etwas auszuhalten. Aber an dieser Stelle ermutigt uns Paulus in Römer 5 mit folgendem Vers, ab Vers 3, Römer 5 ab Vers 3. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn in solchen Leiden lernen wir, geduldig zu werden. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Hoffnung ist also das Ziel. Das durften wir letzten Sonntag beim Open Doors Gottesdienst ja auch schon hören. Das Zitat vom Bruder Andrew. Die Reaktion auf diese Sündenvergebung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind sauer. Die sind stinkig. Sie konnten das mit der göttlichen Identität Jesu ja auch noch nicht wissen. Woher auch? Aber bevor wir jetzt vorschnell irgendwie sagen, sollten wir gucken, also ich finde die Reaktion der Schriftgelehrten durchaus auch verständlich. Die waren so im mosaischen Gesetz verankert, ihrem Denken darin verwurzelt, dass sie genau wussten, bei der Sünde das Opfer. Ohne Opfer läuft hier sündenvergebungstechnisch mal rein gar nichts. Und auch das Denken, dass Leid eine Folge von Schuld ist, war weit verbreitet. Und sie gönnten dem Gelähmten nicht so einfach aus der Geschichte da rauszukommen. Der musste doch was auf dem Kerbholz haben. Und jetzt spricht Jesus ihm davon frei. Das war eine Provokation zum Quadrat. Wir handeln, denken, reden vielleicht manchmal sehr ähnlich wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich weiß, der Gedanke ist unbequem. Man identifiziert sich in solchen Geschichten ja viel lieber mit den Kranken, mit den Armen, mit den Schwachen oder auch mit den Jüngern, ja, die irgendwie Heilung erfahren oder einen Zuspruch erfahren. Fällt uns viel leichter, uns mit solchen Persönlichkeiten zu identifizieren. Aber ich möchte uns ermutigen, mal darüber nachzudenken in Situationen, in denen wir merken, hey, da knarzt es, das war jetzt nicht richtig von mir, dass wir kurz mal innehalten und uns fragen, warum reagiere ich eigentlich so? Warum denke ich so? Warum handle ich so? Warum rede ich so? ungute Reaktionen von uns heraus rühren, nicht immer, aber meistens aus einer Herzensverletzung heraus. Und damit sind wir wieder beim Thema. Wenn wir eine Herzensverletzung dann merken, heißt es wieder ab auf den Operationstisch zu Jesus. Jesus durchschaut die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er hat das ja vernommen, akustisch vernommen, ja, dass sie sich aufregen. Aber er geht auf diese Reaktion eigentlich gar nicht ein. Er fragt, was denkt ihr in euren Herzen? Er fragt ja nicht so, was habt ihr da eben gesagt? So. Nein, er fragt, was denkt ihr in euren Herzen? Man könnte es auch umformulieren, so, was ist eigentlich euer Problem? Was ist eure Motivation für diese Reaktion? Ihr habt ein Konzept von dem, wie Gott ist, aber da passe ich nicht rein. Und mit der Gegenfrage in Vers 23, was denn leichter sei, Sünden zu vergeben oder zu heilen, greift er genau diesen Punkt auf. Hinter diesem Denken, ein Konzept von Gott haben zu wollen, ihn in vorgefertigte Schemata zu pressen, steckt ja letztendlich eine Methode, Gott habbar zu werden, die Kontrolle über ihn zu erlangen. Das sehen wir auch an anderer Stelle, zum Beispiel in Johannes 2 nach der Tempelreinigung. Die Juden fragten sehr häufig nach Zeichen und Wundern. Sie fragten immer nach einem Gottesbeweis. In Johannes 2, was für Zeichen tust du, dass du dieses tun darfst? Aber mit dieser Gegenfrage greift Jesus genau diese innere Spannung auf zwischen dem, worum es ihm eigentlich geht, Wiederherstellung des Herzens, und diesem verkrampften Sehnen nach einem Wunder, ja, ein Wunder, was beweist, dass er Gott ist, dass Gott da ist. Diese Wunder und Zeichen, die hätten sie ja vorher auch schon theoretisch sehen können und von vielen haben sie sicherlich auch gehört. Sie konnten sie eigentlich schon wahrnehmen. Und trotzdem ist da der unausgesprochene Gedanke, tue jenes, tue dieses und wir glauben an dich. Und Jesus sagt, nein, dafür bin ich nicht da, dafür bin ich nicht gekommen. Ich lasse mich nicht in euer Konzept unterbringen. Ich unterstelle mal, dass es bei uns hin und wieder auch so sein könnte. Wir haben ein Denkschemata von Gott, so und so wird er wahrscheinlich sein. Häufig ist uns das vielleicht auch gar nicht bewusst und wir wollen das vielleicht auch gar nicht. Aber ich sage mal, wir können uns da nicht von freisprechen. Und an dieser Stelle möchte ich uns ermutigen, nicht nur für die kommende Woche, sondern auch darüber hinaus, folgendes kurzes Gebet mitzunehmen. Herr, zeig mir, wie du wirklich bist. Zeig mir, wer du wirklich bist. Jesus zeigt in Vers 24 aber noch was anderes. Er zeigt, ich habe die Macht, Sünden zu vergeben und deswegen zeige ich euch jetzt hier, ich mache ihn gesund. Er hat einerseits die Herzenserneuerung im Blick und er hat aber auch unser Bedürfnis nach Heilung, nach körperlicher Heilung im Blick. Mit der Erneuerung des Herzens fängt er an, Reich Gottes zu bauen, weil dort beginnt das Reich Gottes, in unserem Herzen. Wie das kleine Samenkorn, was dann immer weiter aufgeht und zu einem großen Baum wächst. Die Aktion von Jesus, die Aktion Gottes, ruft auch immer eine Reaktion des Menschen hervor. Bei dem Gelähmten, er ging nach Hause und lobte Gott. Und bei der umherstehenden Menge, die gucken alle mit offenen Mündern dem nach, sie sind erstaunt, sie sind entsetzt, als würden sie sowas zum ersten Mal sehen. Nee, sie haben das vorher auch schon erlebt, das war nicht das erste Wunder, was Jesus getan hat. Immer dann, wenn wir glauben, etwas von Gott schon zu kennen, ihn verstanden zu haben, setzt Gott noch einen drauf. Zack! Er hat noch ein Ass im Ärmel. Wir können ihn nicht in ein Schema pressen. Und so führt es dann zum Erstaunen der Leute, die sagen, wir haben heute Erstaunliches gesehen, Erstaunliches erlebt. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du größer bist als unsere Vorstellung, dass du unser Herz siehst, und das in Ordnung bringen möchtest. Du lässt dich in kein Konzept hineinpressen. Bitte vergib uns, wenn wir versucht haben, solches zu tun, wenn wir versucht haben, dich in ein Schema hineinzuzwängen, in das du überhaupt nicht hineinpasst, uns ist das häufig gar nicht bewusst. Wir sehen immer nur Mosaiksteinchen des Gesamten. Du bist immer noch viel größer. Danke, dass du groß bist. Das löst in uns eine Spannung aus und bitte hilf uns auch dabei, im Alltag mit dieser Spannung umzugehen und das, was wir mit dir erfahren und erleben, dann aber auch wirklich als Bereicherung sehen können, über das wir froh werden, dich loben können, nicht nur heute, sondern auch im Alltag.